Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner.
Bahnen, Busse, Flugzeuge, Schiffe. Am Montag wird sich im öffentlichen Nah- und Fernverkehr wenig von der Stelle bewegen. Es soll Warnstreiks geben von den Gewerkschaften Verdi und EVG und das hat folgende Gründe.
Die jeweiligen Arbeitgeber in diesen verschiedenen Tarifbereichen versuchen uns mit warmen Worten und unzureichenden Angeboten abzuspeisen.
Erklärt Verdi-Chef Frank Wernicke. Ob ihr also am Montag eine alternative Route für euren Weg zur Arbeit oder zur Uni braucht, das schauen wir uns gleich an. Und ab heute ist Ramadan. Muslime fasten einen Monat lang von morgens bis abends, wenn die Sonne untergeht. Und dann kommt das Fastenbrechen. Younes Al-Amaira, der freut sich auf jeden Fall sehr, wenn neugierige nicht-muslimische Freunde dazukommen.
Ich finde das sogar immer ziemlich cool und lade auch Leute ein. Und tatsächlich, manche sagen sogar, das ist die beste Zeit, weil es das beste Essen dann gibt.
Für ihn steckt hinterm Ramadan mehr, als einfach nur auf Essen und Trinken zu verzichten. Was genau, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. In Israel wird es viel, viel schwerer, einen Regierungschef abzusetzen. Steht in einem neuen Gesetz und das ist Teil einer umstrittenen Justizreform.
Vor allem ist es die Frage, ob das Land am Ende noch das Prädikat demokratischer Rechtsstaat verdient. Und da machen sich eben eine große Mehrheit Sorgen.
Sagt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Mehr über die Proteste und wie es in Israel jetzt weitergehen wird, darüber reden wir gleich. Im Update-Podcast am Donnerstag. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Wer Montag Bus, Bahn oder Flugzeug nutzen will, der wird Probleme bekommen. Deswegen sagen wir euch jetzt auch schon rechtzeitig Bescheid. Denn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Verkehrsgewerkschaft EVG, die haben gesagt, ja, wir machen einen Warnstreik den ganzen Tag am Montag. Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Es wird ein Großstreik im Verkehr. Wo überall wird gestreikt?
Dürfte in allen Bereichen wirklich wenig gehen. Die Deutsche Bahn hat gerade angekündigt, dass sie Montag den Fernverkehr bundesweit komplett einstellen will. Aber der Warnstreikaufruf betrifft auch den Nahverkehr in den 7 größten Bundesländern, betrifft nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch viele andere Bahnunternehmen und auch fast alle Flughäfen. Und er betrifft auch den Schiffsverkehr, etwa den Hamburger Hafen oder Schleusen und auch die Autobahngesellschaft des Bundes. Dadurch könnte es dann zur Schließung von Straßentunneln kommen. Insgesamt ruft Verdi bundesweit 120.000 Beschäftigte zum Streik auf und die EVG 230.000 Beschäftigte bei Bus und Bahn. Beide rechnen mit einer hohen Streikbeteiligung, deswegen dürfte es einer der größten Streiks seit Jahren werden.
Ja, viele werden sich fragen, hä, schon wieder Streik? Hatten wir doch jetzt erst zum Beispiel Flughafenstreik, aber auch regional wird immer wieder gestreikt. Warum schon wieder?
Ja, man verliert ein bisschen die Übersicht, wo überall gestreikt wird. Öffentlicher Nahverkehr, Flughäfen, Kitas, Müllabfuhr, da gab es immer wieder Streiks in letzter Zeit. Das liegt daran, dass im öffentlichen Dienst Tarifverhandlungen laufen und auch im Verkehrsbereich. Und auf diese Verhandlungen wollen die Gewerkschaften mit dem Warnstreik am Montag gemeinsam Druck machen, sagt Verdi-Chef Frank Wernicke.
Uns verbindet, dass sowohl die EVG wie auch Verdi sich in laufenden Tarifverhandlungen befinden und die jeweiligen Arbeitgeber in diesen verschiedenen Tarifbereichen versuchen, uns mit warmen Worten und unzureichenden Angeboten abzuspeisen.
Im öffentlichen Dienst, da startet die nächste Verhandlungsrunde. Die dritte ist es schon am Montag, parallel zum Streik. Bei der Bahn im Verkehr ist die nächste, zweite Verhandlungsrunde dann erst nach Ostern angesetzt.
Was fordern die Gewerkschaften ganz konkret?
Beide fordern deutlich mehr Geld, vor allem für die unteren Gehaltsgruppen, weil die am stärksten mit der ganzen Inflation zu kämpfen haben. Verdi fordert 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Die EVG fordert eine Lohnerhöhung von 650 Euro für alle, beziehungsweise bei den höheren Gehaltsgruppen 12% mehr. Und sie fordert auch den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro für die untersten Lohngruppen. Die Gewerkschaften argumentieren bei ihren Forderungen teilweise auch damit, dass ihre Beschäftigten waren, die das Land in den Corona-Jahren am Laufen gehalten haben.
Wie reagiert die Arbeitgeberseite auf diese neuen Streiks?
Mit viel Unverständnis. Bei der Deutschen Bahn, da sagt Personalvorstand Martin Seiler.
Das ist aus unserer Sicht, was die EVG bezogen auf die Bahn macht, völlig überzogen, unnötig und unverhältnismäßig.
Seiler fordert die EVG auf, nicht erst nach Ostern weiter zu verhandeln, sondern früher. Bisher ist die nächste Gesprächsrunde erst in 4 Wochen angesetzt. Der Flughafenverband ADV nennt das Ganze eine Streikeskalation nach französischem Vorbild, unter der fast 400.000 Reisende leiden müssten. Und er kritisiert, dass so kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde nochmal gestreikt wird. Im öffentlichen Dienst, der die Flughäfen betrifft, wird ja ab Montag weiter verhandelt. Und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände warnt die Gewerkschaften, nicht zu überziehen. Sie hofft aber, dass dieser Streik am Montag jetzt dann die letzte große Aktion der Gewerkschaften vor einem Tarifergebnis ist, wenn ab Montag weiter verhandelt wird, auch wenn Forderung und Angebot aktuell noch auseinanderliegen.
Der Verkehr in Deutschland dürfte nächsten Montag ziemlich lahmgelegt werden. Die Verkehrsgewerkschaften Verdi und EVG rufen zu einem gemeinsamen Warnstreik auf. Von Bus und Bahn über Flugzeug bis zum Schiffsverkehr. Infos waren das von Britta Wagner aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es eigentlich okay, wenn ich esse? Das kann man ja mal fragen, wenn man gerade neben jemandem ist, tagsüber, und die Person isst gerade nichts und trinkt gerade nichts, weil er oder sie eben fastet. Heute ist der erste Fastentag, denn es ist Ramadan vom 23. März bis 21. April. Das heißt, Muslime und Muslimas auf der ganzen Welt essen und trinken von morgens bis abends Sonnenuntergang nichts. Es geht aber um weitaus mehr als nur den Verzicht von Essen und Trinken. Darüber spreche ich mit Younes Al-Amaira vom Satireformat Datteltäter bei Funk. Worum geht's da für dich?
Alles kommt mehr zur Ruhe, alles verlangsamt sich ein bisschen. Und du bist durch den Ramadan natürlich, weil es wieder ein Monat ist, wo du die Möglichkeit besitzt, durch den Verzicht dich auch wieder auf bestimmte religiöse Praktiken mehr zu konzentrieren als vorher. Also Beispiel, sehr viele Muslime, gehe ich jetzt einfach davon aus, da kommt man nicht so ganz hinterher mit dem Gebeten, den fünfmaligen beispielsweise. Und
ach ja?
Gerade in dieser Zeit, ja, also nehmen sich die Muslime auch beispielsweise sehr viel mehr vor, den Fokus auf diese fünf Gebete auch am Tag einzuhalten, den Koran einmal im Monat komplett durchzulesen und im Prinzip auch abends, also möglichst jeden Abend, zu dem sogenannten Tarawih-Gebet. Das ist dieses längere Gebet, was man nach dem Fasten brechen, da geht man in die Moschee und dann wird ein Teil des Korans rezitiert. Mhm. Im besten Fall hat man am Ende des Monats, und wenn man immer zur selben Moschee geht, immer zum selben Imam, hat man das bis zum Ende des Ramadans im besten Fall sogar durchrezitiert.
Ja. Also das finde ich ja Wahnsinn, weil du auf der einen Seite sagst, ja, es ist schon eine Zeit, wo alles so entschleunigt ist, aber auf der anderen Seite hast du ganz viele Termine oder ganz viel vor. Du musst fünfmal am Tag beten, du hast feste Zeiten fürs Fastenbrechen und all diese Dinge. Oder kommt mir das jetzt so vor?
Das ist tatsächlich aber gar nicht als Arbeit zu sehen, sondern es ist genau die Zeit, die für dich gedacht ist. Ne? Also das ist ja wie zum Beispiel, ja, ich muss heute zum Yoga. Ja. Dann nimmst du ja, das ist ja nicht für dich normal, ich muss jetzt arbeiten gehen, sondern ich komme da zur Ruhe. Also du nimmst dir eigentlich Termine bewusster wahr, um zur Ruhe zu kommen, zu dir zu kommen und dann eben deine Beziehung zu Gott mehr zu pflegen. So würde ich es beschreiben.
Was darf bei dir nicht fehlen beim Fastenbrechen? Also was muss unbedingt auf dem Tisch sein?
Oh, das ist, also viele würden sagen die Dattel, würde ich sagen. Ja. Tatsächlich habe ich die Dattel als Frucht früher gar nicht so krass gemocht, aber die habe ich mehr und mehr schätzen gelernt, weil sie wirklich immer leckerer wurde über die Jahre. Also die darf nicht fehlen. Und Wasser.
Ja.
Ja, das darf nicht fehlen.
Weil man den ganzen Tag ja auch kein Wasser trinkt, und dann kann ich mir
unter
vorstellen.
Unter anderem, ja, genau.
Es fand ich interessant, es gibt eine neue Studie der Uni Konstanz, Köln und Bern, und die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Jugendlichen, die fasten, mittelfristig bessere schulische Leistungen haben. Also die Forschenden, die vermuten, dass das auch beim Ramadan mit der ganzen sozialen Komponente, dass das eben eine riesige Rolle dabei spielt. Wie ändert sich denn der Alltag für die Familien?
Es findet in der Küche nichts mehr statt über den Tag. Und man versammelt sich erst zum Abend. Also über den Tag ist so, würde ich sagen, weniger einfach los. Und die ganzen Aktivitäten verlagern sich wirklich nach dem Fastenbrechen. Hm. Auch das Rausgehen, das jetzt mit Freunden treffen oder Sport, all das verlagert sich wirklich auf den Abend. Und man hat tagsüber, würde ich auch sagen, vielleicht etwas mehr Ruhepausen. Und damit meine ich jetzt auch, ja, vielleicht gönnen sich manche noch mal ein Mittagsschläfchen.
So, ah, ne? Ich liebe Mittagsschlaf, genau. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ja. Gibt es denn irgendwelche Fettnäpfchen, die so als Nicht-Muslima, die man auf jeden Fall vermeiden kann? Also gibt es so Sätze, wo du sagst, ach komm, die kannst du dir jetzt mal langsam klemmen?
Ja, ich glaube, die kennt man mittlerweile schon. Die werden jedes Jahr immer gut durch den Kakao gezogen. Also dieses halt nicht mal Wasser, ne?
Ja.
Und so eine Sachen. Ich glaube, das wurde schon gut in die Gesellschaft transportiert, dass das mittlerweile so ein Satz ist, der nur noch nervt.
Ja.
Oder darüber aufklären, wie ungesund das doch alles ist und wie blöd. Das ist nicht nur nervig, das ist nur so, oh, dann, also warum quatschst du mich jetzt damit voll? Ich meine, mir geht's gut damit. So,
ja. Kommen denn eigentlich auch mal Freunde zu dir, die nicht muslimisch sind, die aber irgendwie neugierig sind und die sagen, ey, kann ich da eigentlich mitfeiern? Könnte man das machen als Nicht-Muslimer oder ist das irgendwie strange?
Absolut. Ich finde das sogar immer ziemlich cool und lade auch Leute ein und tatsächlich manche sagen sogar, das ist die beste Zeit, weil es das beste Essen dann gibt. So, weil meine Mutter beispielsweise auch andere arabisch-türkische Mütter, die fahren dann essenstechnisch natürlich gerade in den ersten Tagen ordentlich auf. Also bei uns gibt es nicht nur ein Gericht, so, es gibt mehrere Gerichte. Wo ich manchmal sagen muss, vielleicht Verschwendung auch nicht so ganz gut, wenn zu viel übrig bleibt. Na, aber dann isst man das halt wirklich über Tage hinweg, werden auch die Gerichte, die davor nicht aufgegessen wurden, wieder aufgewärmt, ist auch das passiert. Ne?
Genau. Die Dinge werden eingefroren und
gibt
es dann am Ende 34. des Monats nochmal.
Nochmal, perfekt, genau. Nee, aber Freunde kommen, und ich finde die Zeit auch tatsächlich sehr, sehr schön dann, weil dort nochmals sehr viel mehr von meinen Freunden auch zusammenkommen. Auch in der Gruppe kommt man mehr zusammen, ja.
Younes Al-Amaira ist das vom Satireformat Datteltäter bei Funk. Seit heute wird gefastet, es ist Ramadan.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Israel den Ministerpräsidenten abzusetzen, das wird deutlich schwerer. Dafür sorgt ein neues Gesetz. Sowas wie Korruptionsverdacht reicht nicht mehr aus. Seit rund 3 Monaten haben sehr, sehr viele Menschen massiv gegen diese Justizreform protestiert. Die Opposition, die will auch klagen und die Regierung, die will diese Justizreform knallhart durchboxen. Habe ich vor der Sendung drüber gesprochen mit Jan-Christoph Kitzler. Er ist unser Korrespondent in Israel und ich wollte von ihm wissen, was ist das für ein Gesetz, was da heute ratifiziert wurde?
Das ist interessanterweise das erste Gesetz der großen Justizreform, das jetzt durchs Parlament kommt. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen, was eigentlich auch dahinter steht. Es geht darum, dass Benjamin Netanyahu selber seinen Kopf aus der juristischen Schlinge zieht. Der steht ja in einem Gerichtsverfahren, eigentlich sind es 3 Gerichtsverfahren wegen Korruption, Bestechung, Amtsmissbrauch vor Gericht. Und er könnte natürlich verurteilt werden. Das soll durch dieses Gesetz verhindert werden. Da heißt es, dass eine Amtsenthebung nicht einfach nur durch ein Gerichtsurteil sozusagen möglich wäre, sondern vor allem dann, wenn Gesundheitsgründe, zum Beispiel psychische Beeinträchtigungen oder dergleichen vorliegen. Und das Parlament kann einen Regierungschef nur noch absetzen, wenn es 3/4 der Stimmen der Abgeordneten dafür sind, sozusagen, dass eine Amtsenthebung stattfindet. Das ist schon eine ziemlich große Hürde und damit sitzt Netanyahu im Falle einer Verurteilung ziemlich fest im Sattel.
Das heißt, Korruption als Grund reicht nicht mehr aus. Hat er sich das Gesetz dann selbst geschrieben? Was sagt er selbst dazu?
Er sagt nichts dazu, aber es ist natürlich direkt auf ihn zugeschrieben worden. Jetzt muss man mal sehen, was draus wird. Also es kann sein, einerseits wird sich wahrscheinlich der oberste Gerichtshof selber mit diesem Gesetz beschäftigen, das möglicherweise zurückweisen, dann mal schauen, was passiert. Das ist das eine, was passieren kann. Ansonsten ist natürlich seine Regierungskoalition das Entscheidende dafür, dass er im Amt bleibt oder nicht. Da sind die Karten gerade ziemlich gut gelegt für ihn. Die Koalition ist stabil, hat eine gute Mehrheit und die haben vor allem eine sehr krasse rechte Agenda, die sie durchbringen wollen. Das ist jetzt der eine Teil der Justizreform, weitere Dinge kommen und da geht es wirklich um harte Dinge.
Was kommt da noch? Also was sind da noch für Gesetze geplant?
Im Wesentlichen geht es neben dem Punkt Ausweitung der Immunität für den Regierungschef und seine Ministerinnen und Minister noch um 2 große Themen. Das eine ist die Frage, dass das Parlament sich über Urteile des Gerichtshofes hinwegsetzen können soll mit einer parlamentarischen Mehrheit. Und der zweite Punkt ist ein ganz praktischer. Da geht es um die Auswahl der Richter. Das ist eine Kommission, die soll neu besetzt werden. Da sollen die Regierungsfraktionen das Sagen haben und den Durchgriff eben auf die Ernennung dieser wichtigen Richterämter. Und das ist eigentlich ein wichtiger Schritt, den die Regierung gehen will, um die Justiz unter die Kontrolle der jeweils regierenden Regierung zu bringen.
Viele Leute gehen gegen diese Justizreform seit Monaten auf die Straße. Wie groß sind die Proteste?
Die werden immer größer. Auch heute war wieder so ein Tag. 500.000 Leute in ganz Israel waren auf der Straße, schätzt man. So ganz genau kann man das nicht sagen. Das ist auch eine immer bunter werdende Truppe. Also es sind Alte und Junge. Es ist, wie gesagt, auch in vielen Orten Israels, auch in einer Siedlung gab es Proteste. Beduinen in der Negev-Wüste haben am Wochenende protestiert. Das ist sehr breit. Und dann sind eben bestimmte Gruppen dabei, die wirklich der Regierung Sorgen machen sollten. Zum Beispiel das Militär. Das Militär ist hier in Israel total wichtig. Und jetzt sagen auf einmal Reservesoldaten oder auch Soldaten, die aktiven Dienst tun. Wir kämpfen nicht für ein Land, was so eine Reform durchbringt. Die verweigern jetzt gerade den Dienst, gehen auf die Straße. Und das ist in Israel ein großes Thema, weil das Militär eben sehr wichtig ist. Eine zweite Gruppe sind Leute aus der Wirtschaft, die sich darum sorgen, dass die israelische Wirtschaft abschmiert, wenn ich es mal so sagen darf. Schon jetzt ist es so, dass sich das Investitionsklima verschlechtert, dass große Unternehmen gesagt haben, wir warten erstmal ab, ob wir weiter investieren, je nachdem, was dabei rauskommt. Das ist eine Sache, die die Regierung auch beunruhigen sollte, denn wenn die Wirtschaft nicht mehr läuft, dann gibt es auch ganz andere Probleme noch.
Wer supportet das denn eigentlich alles?
Naja, zunächst muss man sagen, diese Regierung wurde gewählt von einer Mehrheit der Israelis. Die ist nicht so groß. Es war eine ziemlich knappe Geschichte bei der Wahl, aber die hat jetzt eine stabile Mehrheit im Parlament. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich die Gruppen, die von den extremen Partnern, mit denen sich Netanyahu eingelassen hat, die das unterstützen. Das sind zum einen ultrareligiöse Kräfte, die wollen, dass religiöse Gesetze im Staat Israel, in dieser liberalen Demokratie und diesem liberalen Rechtsstaat immer mehr eine Rolle spielen. Und das andere sind Vertreter der Siedlerlobby, die wollen, dass die Besiedlung der besetzten Gebiete ausgebaut werden, dass es am Ende möglicherweise auf eine Annexion des Westjordanlandes hinausläuft. Die sind total dahinter, aber wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, dann sieht man, dass zwar eben, wie gesagt, eine Mehrheit der Israelis diese Regierung gewählt hat, aber eine ganz große Mehrheit sagt, nein, so wollten wir die Justizreform nicht, wie sie jetzt durchgebracht wird. Das ist doch eine zu große Spaltung, die da herbeigeführt wird. Und vor allem ist es die Frage, ob das Land am Ende noch das Prädikat demokratischer Rechtsstaat verdient. Und da machen sich eben eine große Mehrheit Sorgen.
In Israel wurde heute das erste Gesetz der umstrittenen Justizreform verabschiedet. Infos dazu waren das von Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Israel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
TikTok steht aktuell wirklich heftig unter Druck. In Europa und den USA ist man besorgt, dass der chinesische Konzern Userdaten an die chinesischen Behörden weitergibt. Deshalb ist heute auch der Chef von TikTok von Abgeordneten in den USA befragt worden. Gleichzeitig gibt es aber auch den Vorwurf, dass TikTok seine Community nicht so wirklich gut schützt. Konkret geht es da zum Beispiel um gefährliche Challenges, bei denen ja auch schon junge Menschen ums Leben gekommen sind. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mal von gehört. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert ist der Frage nachgegangen, warum solche Challenges eigentlich so viral gehen und immer wieder nachgemacht werden.
Eltern verklagen TikTok nach Tod von Töchtern. Diese Schlagzeile ist noch nicht mal ein Jahr alt. Damals haben zwei Kinder, eine 8- und eine 9-Jährige, bei der sogenannten Blackout-Challenge mitgemacht, bei der man sich würgt bis zum Umfallen. Die zwei haben das nicht überlebt. Gefährliche Challenges tauchen bei TikTok immer wieder auf. Beim sogenannten Dry Scooping soll man Proteinpulver trocken schlucken. Beim Mouth Taping kleben sich User vorm Schlafen den Mund zu. Dass solche Challenges auf der Plattform trenden, das habe mehrere Gründe, sagt Psychotherapeutin Ramia Gottschalk. Sie ist selber bei TikTok als Frau Psychologin. Und sie glaubt, dass der Algorithmus solche Challenges pusht.
Wenn man halt ein Video zu Ende anschaut zum Beispiel, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Video dann auch quasi auf deiner For You-Page angezeigt wird. Je spannender, desto beliebter quasi das Video.
Dazu kommt, besonders junge Menschen seien anfälliger dafür, gefährliche Challenges mitzumachen, sagt sie.
Besonders bei jungen Menschen, das ist ja Tatsache, ist die Reflexionsfähigkeit einfach nicht so ausgeprägt wie bei einem erwachsenen Menschen. Also quasi fällt es Jugendlichen schwerer, auf eine Metaebene zu gehen und von oben quasi die Situation zu betrachten und Vor- und Nachteile einer Challenge abzuwägen.
Genaue Zahlen darüber, was für Altersgruppen TikTok am meisten nutzen, gibt es nicht. Klar ist aber, bei jungen Menschen ist die Plattform extrem beliebt. Und gerade da spielen solche Challenges eben auch mit dem Thema Anerkennung, sagt Ramia Gottschalk. Mutproben mitmachen, um irgendwie dazuzugehören, das kennen ja viele von uns.
Jetzt ist das Problem leider, dass es digital wird, ne? Also die Reichweite ist viel größer. Wir bekommen viel mehr Feedback auf diese Videos, ne? Und besonders junge Menschen befinden sich gerade in der Identitätsfindung. Und das finden die ja besonders interessant. Wie komme ich bei anderen an?
TikTok selbst hat vor ein paar Tagen auf Kritik, unter anderem aus den USA, reagiert und angekündigt, UserInnen besser schützen zu wollen. Videos, bei denen man sich verletzen kann, zum Beispiel mit Schnitten oder Prellungen, sollen bald nicht mehr im For You-Feed angezeigt werden. Bisher sollten nur die Challenges gelöscht werden, bei denen man sterben oder sich lebensgefährlich verletzen konnte. Gelten sollen die neuen Richtlinien ab Mitte April. Für Ramia Gottschalk ist jedenfalls klar, aktuell macht TikTok nicht genug. Sie wünscht sich eine Altersgrenze und einen Algorithmus, der mehr Problematisches löscht. Aber auch wir können was tun, sagt sie.
Wenn man im Kopf den Gedanken hat, das könnte doch gefährlich sein, dann sollte man tatsächlich versuchen, das Video zu melden, das Video nicht weiter anzugucken. Also bitte diese Videos nicht bis zum Schluss angucken, weil das ist ja Futter für den Algorithmus. Keine Likes geben, nicht kommentieren.
Das ist wichtig, denn viele Interaktionen lassen so ein Video viral gehen.
Der TikTok-Chef versucht übrigens gerade, das zu verhindern, dass die App in den USA ganz gelöscht wird. Und zwar nicht, indem er radikal was verändert, sondern indem er seine Community dazu aufruft, zu kommentieren, was sie an TikTok so lieben. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gerade eben gehört haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich ist es ja ein ganz normaler Weg der Natur. Der Körper eines toten Tieres zum Beispiel. Nehmen wir ein Reh, lockt andere Tiere an, weil die sich von diesem toten Tier ernähren. Und am Ende bleiben nur noch Knochen übrig. Man muss sagen, eigentlich läuft das so. Denn 1 Million Rehe werden in Deutschland jedes Jahr geschossen und damit genau diesem natürlichen Kreislauf auch entzogen. Alisa Klamm macht genau das Gegenteil. Sie legt im Nationalpark Hainich in Thüringen Tierkadaver aus und untersucht, was dann passiert. Was erforscht ihr da genau im Nationalpark?
Ja, also in dem Projekt gibt es ganz viele verschiedene Bestandteile. Das untergliedert sich einmal in ein Hauptvorhaben und in eine wissenschaftliche Begleitung. Und Ziel ist es quasi mit Kadavern, und hier haben wir uns auf zwei verschiedene Arten spezialisiert. Das ist einmal das Reh, weil das ja eine Art ist, die in allen Nationalparken in Deutschland vorkommt und deswegen auch gerade im Hinblick auf spätere Vergleiche der Ergebnisse ganz interessant ist. Mhm. Werden wir Rehe auslegen und als zweite Art den Dammhirsch, weil das jetzt hier speziell für den Nationalpark Hainich auch eine interessante Huftierart ist, die quasi im gesamten Park vorkommt.
So, dann legt ihr quasi diese Kadaver aus und was guckt ihr dann?
Genau, wir legen die Kadaver aus und da gibt es verschiedene Methoden. Eine Methodik ist, dass wir Wildkameras einsetzen. Das ist eine relativ störungsarme Methode, wo wir quasi genau überwachen können, insbesondere welche Wirbeltiere an dem Kadaver sich zu schaffen machen bzw. den Kadaver besuchen. Also sprich, wir können dann Kenntnisse erlangen von Fuchs bis zur Blaumeise hin, also ganz interessant. Mhm. Und neben dem Einsatz von Wildkameras werden wir auch noch Insektenfallen installieren im Boden. Das heißt, darüber eben auch einen Einblick bekommen, was sind denn für Insekten, also Käfer vor allem, die eben das tote Tier besuchen. Und was noch hinzukommt, ist, dass wir Abstriche nehmen vom Kadaver für Bakterien und Pilze. Also wirklich eine ganz große Artengemeinschaft, die da untersucht wird.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Die kleine Meise kommt an und knabbert gerne mal am toten Rehkadaver.
Genau, das ist richtig. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Weisen, wie die verschiedenen Tiere den Kadaver nutzen. Bei Blaumeisen zum Beispiel auch gerne mal ein paar Fellreste für den Nestbau. Also es ist ganz, ganz spannend, wie unterschiedlich eben die einzelnen Tiere den Kadaver dann letztendlich nutzen.
Woher kommen denn die Tierkadaver, die ihr da auslegt?
Die Tierkadaver kommen entweder über gemeldete Wildunfälle, also das heißt Tiere, die eben im Straßenverkehr zu Tode kommen, oder eben auch Tiere, die eines natürlichen Todes verendet sind und dann insbesondere von unseren Rangern zum Beispiel im Nationalpark gefunden werden. Also dann in der Regel eben auch Tiere, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet sind.
Wenn ich im Wald spazieren gehe, ich habe ehrlich gesagt noch nie irgendwo ein totes Reh oder Wildschwein oder sowas gesehen. Warum macht man das überhaupt? Also warum werden die toten Tiere aus dem Wald weggeräumt?
Ja, das geht, glaube ich, vielen Waldbesuchern oder Wandern so, dass man einfach keine toten Tiere in der Landschaft sieht. Das hat mehrere Gründe. Einmal, dass eben insbesondere unsere heimischen Huftiere wie das Reh oder auch das Wildschwein werden ja vor allem durch die Jagd aus dem Ökosystem entnommen. Und was hinzukommt, sind auch Wildunfälle, wo die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Also jetzt gerade mal als Beispiel beim Reh haben wir, was die Jagdstrecke angeht, in Deutschland im Jahr ca. 1 Million Rehe, die aus dem Ökosystem entnommen werden. Und darauf kommen dann auch noch mal so um die 200.000 Rehe, die im Straßenverkehr zu Tode kommen. Also das ist eine immense Zahl, die da zustande kommt. Und dann hat man natürlich auch noch kranke Tiere, die quasi ja eines natürlichen Todes sterben. Und die ziehen sich in der Regel auch zurück. Also sterben quasi auch da, wo sie eben für den Waldbesucher oder den Wanderer auch nicht auffindbar sind.
Wie könnte das denn insgesamt besser laufen für die Natur?
Naja, insgesamt besser laufen ist jetzt quasi der erste Schritt auch in dem Projekt, dass man wirklich überlegt, ob man Tiere, wie zum Beispiel auch die im Zuge der Jagd beziehungsweise eines sogenannten Wildtiermanagements entnommen werden, der Natur wieder zurückführt. Also, dass man Tiere eben gezielt auch liegen lässt. Also nicht nur aus der Jagd, sondern auch eben Tiere, die so gefunden werden im Wald oder eben auch Wildunfälle, dass die nicht wie normal gehandhabt entsprechend entsorgt werden, sondern eben ins Ökosystem zurückgeführt werden.
Alisa Klamm vom Nationalpark Hainich in Thüringen. Sie legt Tierkadaver aus, um zu gucken, was dann passiert.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.